Bon voyage hier beim Wer mördert. Heute, selbst wenn ihr uns anschaut, Leute, könnt ihr mich vielleicht gar nicht sehen, weil ich sitze offiziell hinter einer Make-up-Wand. Jana hat mich gezwungen, ein Drittel meines Make-up-Koffers, den ich mit auf Reisen nehme, auf diesen Tisch auszupacken. Ich hoffe, ihr müsst mich jetzt loben. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, weil ich habe schon erwähnt, dass die größte Freude des Make-up-Artists ist es nicht, das Zeug aus- und wieder einzupacken.
Sorry.
Aber heute geht es darum, was wir alles auf unsere Reisen mitnehmen. Und da ich ja, ich glaube, Weltmeister der Workaholics bin und seit 1812 keinen Urlaub mehr im Privaten gemacht habe, reise ich ja eigentlich nur noch für meinen Job. Sprich, ich fahre ja eigentlich dann auch meistens mit meinem Equipment weg. Und Teile davon habe ich jetzt heute hier aufgebaut. Da wird schon ein bisschen klar. Also der Berg verdeckt Janas Travel Pleasures, die du dir so irgendwie einpackst. Aber es ist ja, wie gesagt, bei mir was ganz anderes, weil ich muss ja nicht für mich das Beauty-Zeug einpacken, sondern für Menschen, die ich vielleicht noch nie vorher gesehen habe. Das ist also eine totale Blackbox für mich, die ich hier mit allen Eventualitäten sozusagen vorbereiten muss. Möchtest du dich jetzt bei mir entschuldigen, dass ich das ganze Make-up auspacken musste? Jetzt.
Nee, eigentlich nicht, weil ich finde es super, super interessant. Also ich muss jetzt hier mal aus meiner Perspektive und für alle, die
angenommen zugucken. Okay, es ist angenommen.
Es ist super gut. Es tut mir voll leid, dass du es auspacken musstest alleine beim Einpacken.
Das Einpacken ist
beim
schlimmer.
Beim Einpacken helfe ich dir, ich verspreche es dir. Und bring dann all deine
das
tolle
ist ja
Ordnung
das Problem.
Ins Chaos.
Genau, da kommt ja dann das Chaos. Es ist jedes Mal, am Ende des Jobs kommen immer super liebe Menschen in die Maske rein und sagen, soll ich dir helfen? Dann denke ich mir so, ja, gerne, aber dann finde ich es morgen nicht. Weil du musst ja jeden Morgen das Zeug wieder auspacken und am Ende wieder einpacken. Das heißt, du fährst immer mit deinem Büro im Prinzip, bist du vor Ort und musst dir das sozusagen erstmal auspacken.
Du hast auch vorhin, als du es ausgepackt hast, erwähnt, wie viel Kilo du mit dir rumschleppst. Das fand ich auch krass.
Also das ist ja nur ein Bruchteil von dem, es sind 25 Kilo Make-up. Und
so
der Warenwert, also ich hatte mal die Freude, dass auf einer Reise der Koffer kurzfristig verloren ging. Das heißt, ich kam vor Ort an und der Koffer kam nicht. Das heißt, ich stand dann noch irgendwie, ich glaube, das war Mallorca oder Ibiza, stand dann noch so eine Zeit lang rum und habe in meinem Kopf einfach die ultimative Panik geschoben, während ich äußerlich in so eine ruhige Schockstarre verfallen bin. Und irgendwann sah ich dann Richtung Lost and Found, als nach einer Dreiviertelstunde jeder Koffer schon abgeholt war und einfach meiner immer noch nicht da war. Und dann bin ich zum Lost and Found, wo die unfassbar unmotiviert waren.
Mhm, ja.
Und sich dachten so, I give zero fucks, was ist da drin? Make-up, I couldn't care less. Dachten sich wahrscheinlich, was hast denn du für ein Problem? Und dann sagen sie dir halt, dass wenn der Koffer verloren geht, kriegst du eine in ihren Augen adäquate Summe für so einen verlorenen Koffer. Ich meine, da wird dir ja kein sentimentaler Wert erstattet. Da wird dir ja gar nichts eigentlich erstattet. Und das, was die mir damals gesagt haben, was ich bekomme, wenn mein Koffer verloren geht, ich glaube, das waren läppische, also es hört sich jetzt erstmal viel an, 800 Euro. Aber davon kann ich ja nicht einmal die Foundation nachkaufen, die in diesem Koffer ist. Also ich weiß noch, dass ich so hysterisch gelacht habe. Und dann irgendwann abends hat mich ein sehr motivierter Mitarbeiter der Lufthansa angerufen und gesagt, ja, wir haben ihren Koffer gefunden. Und dann war ich natürlich ganz glücklich. Dann musste ich nur noch mal durchs halbe Land reisen, um den dann auch am Flughafen abzuholen. Aber da geht dir ja 800 Mal hintereinander der Arsch auf Grundeis, weil du hast erstmal den Koffer verloren, einen wahnsinnigen Warenwert. Und zweitens, du hast vor Ort kein Equipment.
Genau, was machst du?
Ich habe einen Kollegen, dem ist das mal passiert, der ist dann heulend durch den Duty-Free und hat einen Puder gekauft und ist dann mit diesem Puder auf den Job und hat heulend zum Model gesagt, my name is Bruno, I'm your makeup artist for today. Mit diesem einen Puder, weil er total unter Schock stand und auch nichts mehr kaufen konnte, weil sein ganzes, und du sammelst dir das überall auf der Welt zusammen. Du hast ja auch dein Wimpernbürstchen aus Japan, das du irgendwie mit der Pinselspülmaschine dann abends reinigst und sowas. Das ist ja viel mehr als einfach nur eine Produktanhäufung.
Das ist ein Leben, Leute. Du hast auch ein Produkt schon ein bisschen erwähnt. Das hast du dir ein bisschen zusammen MacGyvert, weil du ja noch vor ganz, ganz anderen Obstacles standst.
Ja, genau. Als ich angefangen habe, kurz nachdem ich das letzte Mal 1812 Urlaub gemacht habe, habe ich mit diesem Job angefangen. Beziehungsweise ich habe dann mit dem Urlaub aufgehört, als ich einen Job angefangen habe, den ich so geliebt habe, dass ich keinen Urlaub mehr brauchte.
Okay,
weil wenn du deinen Job so liebst, dann hast du kein Bedürfnis mehr. Und ich hatte da wirklich auch Probleme in meinem Umfeld, das irgendwie zu rechtfertigen, dass wenn du wegen deinem Job nur reist und immer nur Spaß, oder sagen wir mal sehr, sehr, sehr viel Spaß hast, wovon brauchst du dann Urlaub? Wenn dein ganzes Leben eigentlich ein einziger Urlaub ist. Also schwierig. Auf jeden Fall als ich damit angefangen habe, gab es noch keine wirklichen Lidschattenpaletten. Da gab es mal so, natürlich von irgendwelchen Profi-Herstellern gab es auch mal so ein Sammelsurium an Knallfarben und Kreolan. Und da gab es Hersteller, die haben das so für den Maskenbildnerbedarf schon so zusammengestellt. Aber dieses, wir haben schon wieder eine Palette für den Herbst rausgebracht. Oh, jetzt kommt eine Palette für... Und so weiter. Dieses Überangebot an Make-up, was so angelehnt ist an das, was wir Profis verwenden, gab es damals nicht. Also habe ich irgendwann angefangen, diese einzelnen Lidschatten da bei MAC zu kaufen. Und die hatten diese Paletten, da haben, glaube ich, 16 oder 12, ich weiß nicht mehr genau, wie viel haben da reingepasst. Ja. Und dann gab es aber noch eine Zeit vorher, beziehungsweise nicht jeden Lidschatten gab es als Refill. Das heißt, ich habe die einzeln gekauft in diesen Plastikdöschen, habe die auf den Toaster gestellt. Durch die Wärme hat sich der Kleber unten gelöst. Und dann habe ich die ganz vorsichtig abgehebelt und mit Heißkleber in einen Holzkasten, in dem ich als Kind meine, das waren so Kreiden, die habe ich da drin aufbewahrt. Die Kreiden habe ich dann, habe ich gesagt, au revoir Kreiden. Ich brauche jetzt diesen Platz für Lidschatten. Und habe mir dann nach und nach aus meinen Lidschatten eine Doppelpalette zusammengestellt aus eben genau dem. Und ganz viele andere Kollegen haben ähnliche Sachen. Also es ist ganz lustig, wenn man sich da so zusammenfindet. Der eine hat es irgendwie auf ein doppelseitiges Klebeband und hat daraus irgendwie so einen endlosen, so einen Roll aus. Also so ein, das wird dann gerollt auf so einem Filz. Und das, also ganz abgefahrene Kreationen sind da entstanden in der Zeit, wo man sich einfach zu helfen musste, weil du konntest beim besten Willen nicht 40 Lidschattendöschen irgendwie jeden Tag auskippen, brauchst du viel zu viel Zeit, um den Überblick zu verschaffen. Und das eine ist ja nicht nur, dass du das Produkt am Start haben solltest, weil sowas wird ja auch ganz oft morgens umgeschmissen. Die hatten dann im Anfang vielleicht ein natürliches Nude-Konzept, dann kommt das Model an und der Fotograf sagt, ja, oder wir könnten doch blauen Lidschatten machen, um es ein bisschen abzuspeisen. Und dann stehst du ohne blauen Lidschatten da, weil du nur Nude-Sachen mitgenommen hast. Deswegen musst du auch immer alles mitschleppen und du willst ja auch gut vorbereitet sein, und das ist der Grund, warum du dann auch deine Sachen übersichtlich haben willst.
Mhm. Du hast es ja auch nach Farben geordnet. Genau. Ne? Erst kommt grün, dann genau. Kommt so ein bisschen
Nude-Töne. Das ist alles so Work in Progress gewesen. Das heißt, diese Palette, die jetzt so sortiert aussieht, die hat sich auch sehr oft transformiert. Und natürlich nehme ich diese Palette seit vielen Jahren nicht mehr her, habe sie aber so behalten, weil ich jedes Mal, das ist, kennt ihr diesen Spruch, vergiss nie, warum du angefangen hast. Und in dieser Palette steckt genau dieser Traum und diese Leidenschaft, aus der ich diesen Job angefangen habe. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, werde ich glücklich und erinnere mich wieder an dieses junge Mädchen, was so davon geträumt hat, dahin zu kommen.
Ich glaube, jetzt haben mindestens 30 Leute gerade bei ihrem Chef angerufen, gekündigt und werden Make-up-Artist nach dieser Ode an den Job. Sorry.
Ja. Ja, aber natürlich gibt's auch die Downside, wenn du irgendwie hochschwanger nochmal irgendwie in ein anderes Land reisen musst und 25 Kilo Make-up und 25 Kilo Haarsachen hast. Du hast ja immer zwei Koffer. Einen Haarkoffer, oder wenn du halt Hair and Make-up machst, dann hast du zwei Koffer und der Haarkoffer ist bei mir noch schwerer. Das ist ein riesen Monstrum mit all den Sprays und Schaums und Glätteisen.
Wahrscheinlich auch genau Tools.
Genau, du brauchst Dingen, ja auch dann welche, die akkubetrieben sind und gasbetrieben und Gaskartuschen, damit du irgendwo im Dschungel noch schnell irgendwie Haare frisieren kannst. Also da gibt es die wildesten Tools im Haarkoffer. Und wenn du diese beiden Koffer hast, dann weißt du auch, was du schleppst. Und wenn du dann hochschwanger in irgendein Land reist, oder sagen wir relativ hochschwanger, so im 7. Monat, und der Taxifahrer vor Ort guckt dich nur an, so, ja, pregnancy is no illness. Und ich denke mir so, yo, aber kannst du mir trotzdem jetzt mit dem Koffer helfen, Alter? Und dann lassen die dich da das Zeug alleine schleppen. Oder du kommst dann beim Hotel an und es ist so eine ganz enge Stiege, oh, so mit ja, 34 Stufen, weil du in so einem unfassbar schönen alten Haus untergebracht bist, das am nächsten Tag auch die Location ist. Aber du musst jetzt halt deinen Koffer da hochbringen.
Und dann kommt wahrscheinlich bei dir auch noch dein normales Gepäck. Also du wirst ja auch ein bisschen Klamotten, eine Zahnbürste oder sowas einpacken. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht so super schwer sein, aber irgendwo muss es ja auch noch auf den Rücken.
Es geht ja schon mal da los, dass du schon mal sehr viel Übergepäck zahlst und nicht jeder Kunde erstattet dir das Übergepäck. Ja? Wirst du dann halt erstmal dein privates Geld los dafür, dass du gut vorbereitet sein willst. Das heißt, du möchtest natürlich nicht noch einen dritten Koffer mitnehmen. Und das endet dann tatsächlich damit, dass du dich vor Ort in heißen Ländern so organisierst, dass du genau abgezählt die Klamotten so anhast, dass du sie immer zwischen waschen kannst, dass du ein paar Flipflops dabei hast. Das heißt, da ist nicht viel mit hier High Heels, da dies, da das, sondern das ist sehr, sehr limitiert und sehr selektiert. Und dann guckst du natürlich, dass dein eigenes Beauty-Zeug so rudimentär runtergefahren wird, dass du jetzt nicht auch noch selber anfängst, oh mein Fixing Spray, mein dies. Und es gibt ja tatsächlich Sachen, die ich privat verwende, die ich im Equipment gar nicht habe. Sowas wie Primer zum Beispiel oder Fixing Spray. Das heißt, da müsste ich ja dann loslegen und sagen so, ach, jetzt muss ich ja irgendwie das Zeug auch noch an den Start kriegen. Und also wie gesagt, auf Reisen passieren einem die wildesten, die absurdesten, die skurrilsten Sachen. Da werden Remova-Koffer vertauscht und man kommt irgendwie ins Hotel und öffnet den Koffer. Mittlerweile ist mein Koffer, ich sag jetzt mal, well-traveled und sieht wirklich ramponiert aus. Das war auch, als ich dann auf die Redaktionsseite gewechselt bin und das erste Mal mit meinen Koffern ankam, wo ganz viele Aufkleber und die sind so krass kaputt mittlerweile. Und dann kamen die alle mit ihren super neuen Samsonite Remover-Koffer, weil die alle von der Vogue und der Elle und der Harper's Bazaar waren. Und ich kam mit meinem ramponierten Koffer da an. Die haben mich angeschaut, wirklich, als hätte ich...
Woher kommst du denn?
Ja, genau. Das war wirklich so wie der Trampel, der jetzt zu den Aristokraten zum Abendessen kommt. So, ich kam mir vor wie Jack auf der Titanic, als er da mit diesen reichen Leuten Abend isst und ich so der Proll bin, der unter Deck irgendwie die irischen Stepptänze beherrscht. Also es war echt ein krasses Gap, aber dann irgendwann dachte ich mir, nein, das ist genau das, was ich auch schon erlebt habe. Und der eine Koffer ist zum Beispiel mal bei voller Fahrt, weil der Fotoassistent hat dann freundlicherweise gemeint, ja, er packt das Zeug hinten in den Kofferraum und ich kann schon mal einsteigen. Und dann hat er den Koffer, meinen neuen teuren Alu-Koffer, hat er oben drauf gelegt, hat wohl die Klappe nicht ganz zugemacht. Oh nee. Wir fahren die ersten Meter, wir beschleunigen auf so eine Schnellstraße. Kofferraum geht aus, mein Koffer fetzt hinten aus diesem Kofferraum raus und irgendwie gucke ich noch so in Zeitlupe hinter meinem Koffer, wie er so, yeah! Und der hat natürlich jetzt total die Schrammen und es war alles ganz tragisch. Zum Glück kam kein anderes Auto, ist kein Lastwagen drüber gefahren oder was noch so alles hätte passieren können. Der Koffer hat auch keinen Unfall verursacht, aber es war trotzdem etwas, was dem Koffer jetzt für immer bleibt.
Also sowas Ähnliches ist uns auch mal passiert. Wir sitzen im Bus, wir fahren gerade von New York oder irgendwie sind auf so wie in den USA so Städtehopping. Und plötzlich fährt er mitten auf dem Highway raus und macht die Kofferraumklappe, also diese an der Seite zu. Und wir nur so, okay, mal gucken, ob unser Koffer noch ist. Zum Glück war es noch. Aber deswegen, es war, weil ich dachte, wer macht denn den Kofferraum nicht richtig zu? Aber jetzt kenne ich schon. Zwei.
Ja, und wobei der Busfahrer natürlich nochmal, das ist ein anderes Genre und demnach auch eine andere Verantwortung. Aber ich hatte das auch schon, das war eines der traumatischsten Erlebnisse so auf Reisen, dass ein Fotoassistent zu mir gesagt hat, steig schon mal ein, ich pack dein Zeug. Und der hat es nicht eingepackt. Er hat es einfach am Flughafen stehen lassen. Und wir kommen an, 2 Stunden entfernt, weil diese Finca, zu der wir gefahren sind. Und der packt aus und ich denke mir so, wo ist mein Zeug? Und es war einfach nicht da. Und das Allergeilste war seine Reaktion damals, als ich gemeint habe so, du wolltest doch mein Zeug einpacken, wo ist es? Und dann guckt er mich an und meint so, du bist echt so eine Diva. Und ich dachte mir so, nein, okay, ich will einfach nur meinen Job gut machen und habe keinen Bock darauf, dass ich jetzt ohne Equipment dastehe. Zum Glück ist dann damals hier so ein netter Typ, der da bei der Finca gearbeitet hat, zum Flughafen zurück und hat tatsächlich auch die Sachen aufgetrieben. Aber das ist halt so, also wie gesagt, mir sind schon die wildesten Sachen passiert.
Ich finde generell auch, dass du voll die Diva bist. Also das kann man jetzt echt, also bei diesen Stories, ja, dass du da nicht
deswegen, ich habe ja vorhin auch grantig begonnen. Ich packe das ungern aus und wieder ein. Das Problem hatte er damit gelöst.
Stimmt.
Also,
stimmt.
Sonst wäre ich richtig zu Diva geworden. Ja. Gut, also wo liegen die Hauptunterschiede? Wenn du jetzt wegfährst, was packst du? Weil ich glaube, keinen interessiert es jetzt, was ich hier zum Verreisen in den Koffer packe, weil das ist wahrscheinlich von vielen Menschen da draußen nicht das Problem, was sie jetzt alles auf so einen Job mitnehmen. Sollte das anders sein, schreibt mir im Vertrauen. Ich sage euch das gerne, was in so einen Koffer reingehört. Aber du bist jetzt wahrscheinlich sehr viel repräsentativer für jeden Menschen da draußen, der jetzt vielleicht auch nochmal einen Sommerurlaub plant oder dann im Herbst nochmal weggurken möchte.
Also was ich als alter Make-up-Lover am Anfang immer gemacht habe, ist eigentlich so gepackt wie du. Nämlich für jede Möglichkeit, die eventuell aufkommt, falls ich in die Oper gehe.
Der
ich
mag doch
nicht mehr die Oper, weißt du? Aber so war mein Kopf, genau. Also für alles Mögliche, jede Farbe mitgebracht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich im Urlaub, gerade auch wenn wir Sommerurlaub reden, meistens eher am Strand liege und da habe ich halt nichts außer Sonnenschutz drin. Das heißt, Sonnenschutz ist immer dabei. Ja. Aber ansonsten habe ich mich super, super reduziert. Auch weil ich einfach keinen Bock hatte, dann irgendwie nicht noch meine Shorts einpacken zu können, weil da halt jetzt irgendwie noch eine Lidschattenpalette dabei ist, die ich halt nicht benutze. Und habe mich so ein bisschen auf so kleinere Travel Sizes, die natürlich auch wunderbar in so Adventskalendern zu finden sind. Oder aber auch
einfach, das heißt, nicht nur der Sommerbody wird im Winter vorbereitet, sondern auch der Travel.
Der Travel-Body.
Genau.
Nee, es gibt ja auch bei, ich glaube, Sephora, wenn du da an der Kasse stehst, gibt es ja auch alles nochmal in kleiner, ja, und so. Da habe ich mich dann auch so ein bisschen zugedeckt. Und ich nehme so Multi-Purpose-Sachen. Also zum Beispiel, ich habe hier so eine Hourglass-Palette. Da ist dann halt Highlighter, Bronzer, ja, Rouge schon überall mit drinne. Und dann denke ich mir so, ja, warum nicht? Also warum brauche ich dann nochmal extra einen Rouge? Das Einzige, was ich dann vielleicht nochmal einpacke, ist dann sowas wie so ein Flüssigrouge oder sowas. Ne? Aber das ist ja auch nochmal eine andere Textur, das ist irgendwie nochmal eine andere Art von Tragen. Und die,
aber
das
ist, wenn ich rübergucke, schon alles sehr blush-lastig. Also es ist jetzt nicht so, dass du da die großen Eyeliner...
Nö.
Eine kleine Mascara ist da.
Ich habe eine kleine Mascara dabei. Ich habe hier so ein, Achtung, auch ziemlich cool.
Ach, der.
Von Clarisse. Ich kann nämlich gut Französisch.
Kommst du mit dem klar?
Ja, hart.
Okay.
Das ist wie so ein, wie diese Kinder.
Der spielt hier gerade Domino Day, für alle, die es nicht gesehen haben. Ich habe den Sonnenschutz auf die Dior Foundations geballert und dann fiel alles um. Also zurück zum Stift.
Ja, das ist so wie diese
ich weiß,
Stifte
diese
aus der Schule, früher, genau, ne, wo die coolen Kids hatten, ja, weil das war ein Stift und dort ist 12
oder
verschiedene
Farben
drin. Oder
die extrem uncoolen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du jemals einen coolen mit so einem Stift gesehen?
Nicht.
Ich nehme alles zurück und behaupte, das ging
bei uns in der Grundschule war es richtig hot, die zu haben. Dann haben die noch geglitzert und so, das war voll cool. Nee, genau, und das hat selbes Prinzip. Du hast verschiedene, jetzt hier in dem Fall Eyeliner und einen, ja, Lipliner dabei und dann kannst du das immer so runterklicken. Und ich finde es großartig. Also hier,
ich finde halt die Farbauswahl ist doch das Gegenteil von Spaß. Da ist braun, grau, schwarz und rot.
Ja, genau. Aber das ist so ja das, was du so basic-mäßig brauchst, oder?
Ja.
Ich brauche jetzt nicht unbedingt den blauen oder den gelben Eyeliner, wenn ich es mal realistisch betrachte. Weil wenn ich mich im Urlaub schminke, dann ist es alles so bronzy und Kim K-mäßig. Und genauso sind eben auch die Paletten, die ich dann auswähle. Die sind mini-klein, haben immer irgendwelche Brauntöne als großen Standard, vielleicht noch ein verrücktes Rosa oder ein Grün oder sowas hier.
Und jetzt ganz realistisch, wie oft packst du die dann vor Ort wirklich aus?
2-mal.
Okay, immerhin.
Also jetzt kommt immer voll drauf an, ne? Wir gehen jetzt diesen Sommer, wollen wir auch einen Städtetrip machen. Und da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, als jetzt irgendwie in Thailand am Strand.
Okay.
Da habe ich keinen Bock. So, aber wenn du dann irgendwie nicht noch ein bisschen zurecht machen möchtest für Paris, London oder was auch immer, dann finde ich das immer noch ein bisschen anders als jetzt so dieser klassische Strandurlaub. Und genauso auch bei den Lippenfarben nimmst du einfach ein paar, oder ich nehme ein paar Nude-Töne mit, die ich mag, vielleicht noch so ein verrücktes Rot und dann kannst du da ja auch noch sehr viel mitspielen.
Das Lustige ist, wenn ich jetzt einen Städtetrip machen würde, meine größte Freude bestünde darin, dort den Sephora und alle möglichen Rocket-Shops und sonst was zu stürmen und mir da vor Ort das alles zu kaufen. Da würde ich, glaube ich, noch weniger mitnehmen, weil ich mir denken würde, geil, da kaufe ich mir am ersten Abend dann gleich mal gediegen irgendwelche neuen Sachen und die baller ich mir dann den ganzen Tag aufs Gesicht.
Ich verstehe dich vollkommen. Das habe ich früher auch öfter so gedacht, dass ich das machen werde.
Ich bin ja jünger als Jana. Ich bin noch ein bisschen wild und umtriebig.
Ganz verrückt. Nee, und tatsächlich hatte ich dann, das war dieser klassische Beispiel. Wir sind in die USA gefahren und alle waren so, du wirst in New York sein. Du wirst so viel shoppen. Und ich habe nichts in New York gefunden. Nichts, was mir gefallen hat in New York. Ich bin an einem Tag, weil ich so wirklich so, ich bin so fast heulend zusammengebrochen. Weil ich bin die einzige Person, die in New York nicht shoppt. Also das war für mich so ein richtig Drama.
Aber vielleicht warst du in den falschen Ecken.
Ich weiß auch nicht. Ich habe dann noch so ein paar coole Sachen gefunden. Und bei Sephora fand ich dann halt auch irgendwie alles so, ja, been there, done that. Also ich habe mich so gar nicht drauf einlassen können. Und da war ich dann doch froh, dass ich so einen kleinen Grundstock dabei hatte. Mhm. Weil ich kenne auch Leute, die gerade auch in die USA fahren mit einem leeren Koffer.
Ja.
Das hart mutig war. Du. Nee, ich finde da nichts.
Ich habe entweder 25 Kilo Koffer oder 0 Kilo Koffer.
Sarah, ich kaufe den Koffer vor Ort. So Zahnpaste in den BH noch gesteckt, weißt du?
Das wäre Reisen nach meinem Geschmack. Einfach ohne irgendwas irgendwo hinfahren und mal schauen, was man so vor Ort braucht.
Ach, finde ich voll stressig.
Och,
weil wie gesagt, bei mir funktioniert es ja nicht immer.
Es kommt auch ein bisschen drauf an, wo du hinfährst. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie, keine Ahnung, in den Dschungel fährst, dann hast du es da echt schwer oder auch extrem leicht, weil dann binde ich mir halt ein Palmblatt um meine Lenden und das war's dann.
Hot, hot, hot.
Wie ey, ohne Witz, ich habe schon mal auf einer Reise mein Zeug im Meer mit Steinen gewaschen, weil es keine andere Möglichkeit gab, es sauber zu kriegen. Und dann habe ich das abends mit dem Fotografen, der hat mir den Trick gezeigt. Also ja, und dann musst du auch dein Zeug waschen. Ich so, aber wie denn? Und hier gibt's ja nur in diesem einen kleinen Haus hier den Dschungelweg runter überhaupt fließend Wasser. Und meint er so, ja, okay, lass uns doch ans Meer laufen. Dann sind wir da durch diesen dschungelähnlichen Abschnitt auf so einer Insel ans Meer gelaufen, haben unser Zeug ins Meer gelegt und haben so Steine genommen und haben es damit gereinigt. Ist vielleicht jetzt für die Faser nicht das Beste, wenn die Faser ansonsten ein keckes Aprilfrisch von Lenore gewöhnt ist, dann denkt die sich wahrscheinlich auch so, what the fuck, ich habe hier nicht die SM, das SM-Treatment bestellt und was ist das denn jetzt für ein Fetisch? Aber das hat sich auf jeden Fall mir erschlossen, warum es Levi's Stonewashed gibt. Das ist wahrscheinlich genau das. Ich habe das einfach nur dann selber übernommen. Und dann hängst du das in den Palmenbaum zum Trocknen und kannst es anziehen. Und es ist wirklich wie frisch. Das ist total...
Trotz des Salzes?
Ja.
Ach, crazy. Jetzt bin ich gerade
also
so
ich würde das jetzt vielleicht nicht mit einem kirschroten Kaschmir-Pullover machen oder sowas. Aber die, sage ich jetzt mal, gedeckt erdigen Töne, die ich da so anhatte oder so sowas wie das hier, kriegst du da sauber. Duftet dann nach frischer Luft, kriegst du alles
raus. Und zwar nach echter frischer Luft. Das ist ja, finde ich, eine der größten Frechheiten, dass so Waschpulver und so immer nach... Gartentag.
Ja.
Nach was riecht das? Ozeanbrise.
Oder es riecht definitiv nicht nach Gartentag. Nein. Oder Ozeanbrise.
Open Window ist für mich auch so eine gute Geruch.
Wenn man in der Stadt wohnt, auch irgendwie so. Aber es gab tatsächlich auch mal ein Parfum, das war der Neuwagenduft. Den konnte man ins Auto sprühen, dann hat es wieder neu gerochen. Also don't get me started.
Das bräuchte ich mal.
Ich saß ja schon in der einen oder anderen Duftjury und was du da für Düfte präsentiert bekommst. Also wirklich, die riechen teilweise so, als hättest du einen Zigarettenstummel von gestern auf dem nassen Rasen aufgeglaubt und in Wasser eingeweicht.
Open Window.
Ja, open Ground, sage ich dann noch.
Einzige großartige Idee von einem Duft finde ich ja immer noch, dass man diesen Nivea Sommersonne Duft einfach als
finde ich großartig. Auch, ja.
Hilft voll gegen den Winterblues. Ja, weil die muss auch immer bei mir in den Koffer, die Nivea Sonnencreme. Einfach, weil sie nach Urlaub riecht.
Ja. Egal, du cremst dich dann mit was Hochwertigem ein. Obwohl Nivea Sonnencreme an dieser Stelle ist ja nicht minderwertig. Aber trotzdem, du cremst dann irgend so eine Porsche Hipster-Creme auf deinen Arm. Und währenddessen macht Nanook vor deiner Nase. Und du so, ja.
Gut. So kann ich leben.
Summer Breeze. Und danach riechst du dann nach Fichtenwald.
Die Frage ist, wie hätte mich der Fotoassistent dann jetzt bezeichnet, wenn du schon die Diva bist, weil du dich beschwert hast, dass dein Koffer weg ist.
Bei dir hätte er wahrscheinlich nur gesagt, Alter, ohne Worte. Da hätte es ihm den Grundwortschatz zum Fenster rausgehauen.
Ja, voll. Du, aber was mir auch gerade auffällt, ich habe auch gar nicht die Zeit, mich im Urlaub fertig zu machen, weil wir meistens irgendwo hin wollen. Weißt du, frühstücken gehen oder in Museum.
Aber
oder
ist auch nicht für dich im Urlaub das schönste Trödeln? Ich liebe, für mich ist das Schönste auf der Welt und der größte Luxus ist Trödeln.
Ich finde es auch großartig, aber wenn dann mein Freund schon so ready to go auf dem Bett sitzt und ist so und du willst dann noch gerade deinen Lidstrich ziehen, das finde ich super stressig. Ja. Dann mache ich lieber halt nix oder Quick Fix. Weißt du, das muss alles so bim, 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 zwei Striche, fertig.
Ja, ich mache auch nix, aber ich trödel dann halt anderweitig. Ich sitze dann halt auf dem Bett und glotz die Wand an und mach nischt oder sowas. Das liebe ich. Keinen Termindruck. Wie hat Harald Junke so schön gesagt, keine Termine und leicht ein Sitzen ist die Definition von Glück. Da bin ich total dabei.
Ja, an der Stelle brauchen wir Timmy Musas oder sowas.
Ja.
Ich hoffe, das ist... Nisa Musas ist das Essen, ja. Kann ich jedes Mal durcheinander.
Ich nicht, weil einer kann man wahrscheinlich essen, das andere trinken.
Genau.
Ich hab's nicht so mit Namen. Ich gucke mir die Textur an und dann entscheide ich kauen oder schlucken. Oder beziehungsweise erst kauen, dann schlucken.
Ich hoffe. Aber was ist denn so, bist du auch schon mal auf dem Job, also ich meine, gerade wenn du neu im Game bist, warst du da auch manchmal so untervorbereitet, weil du halt dachtest, ja genau, was du auch vorhin gemeint hast, ja, es wird von mir nur so ein leichter Glow erwartet, also und ich bringe nur meine Creme mit oder so?
Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es bei mir genetisch bedingt ist, dass ich overequipped bin. Ich hatte schon immer eine wahnsinnige Freude am Produkt. Also ich freue mich einfach über Sachen, die funktionieren, die schön aussehen, die ich mit anderen Sachen dann irgendwie quer verbinden kann oder zweckentfremden kann. Und da war ich schon in meiner Ausbildungsklasse, die, wo alle immer gefragt haben, und was gibt's Neues? Und ich so, pass auf, Yves Saint Laurent, den Touche Eclat, und dann ging's los. Und so habe ich mir im Prinzip da auch so einen Ruf erarbeitet, dass ich auf jeden Fall immer heavily overequipped war. Und auch während meiner Ausbildung schon unendlich viel Geld. Ich habe nichts gegessen. Ich habe einfach alles zurückgefahren, was ich irgendwie an Lebenserhaltungskosten brauchte und habe es alles in Produkte investiert. Deswegen war ich nie underequipped, sondern eher overequipped. Aber in meiner Ausbildung wurde eigentlich gepredigt, ihr braucht nichts. Gute Make-up-Artists brauchen eigentlich nur einen schwarzen Kajal und ein bisschen Foundation und den Rest, den erarbeitest du dir irgendwie along the way. Aber ich denke mir so, ja, natürlich kann ich mit drei Sachen ein Make-up machen. Ich kann dir mit einem Lippenstift, einer Foundation und einem braunen Kajal, kann ich ein komplettes Make-up machen. Aber warum denn, wenn es das ganze Zeug gibt? Warum soll ich mich denn stressen? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann schleppe ich auch lieber die 7 Kilo mehr mit und habe dann am Ende alles und werde nicht nervös. Weil das Schlimmste ist halt, das hatte ich auch schon, dass du so super zickige Kunden hast, die dann halt nicht zufrieden sind. Dann wirst du unruhig und dann denkst du dir, Mist, wenn der Glow damit nicht gut ankam, dann wie kann ich das machen? Und dann musst du so rumbasteln und verlierst einfach so viel Zeit. Und jetzt ist es halt so, dass ich mir denke, ah, du magst eher einen fruchtigen Glow, dann das, einen wässrigen Glow, dann das, dann dies, dann. Und so hast du dann halt immer das passende Produkt dabei. Das ist mir sehr viel lieber.
Verstehe ich total.
Weil sonst geht dir der Arsch geht dir eh schon auf Grundeis, wenn du halt das Problem hast, dass du zum Beispiel irgendwo in einem Land bist, wo öfter Stromausfall ist und du aber Haare machen musst und dazu ein Hitzetool brauchst. Das ist mir einmal passiert.
War dann komplett weg oder konntest du
es einfach, der war komplett weg, ja. Oder, ach Gott, ich habe schon wirklich die wildesten Sachen da, was das angeht. Und da jedes Mal lernst du halt aus deinem Fehler und denkst dir so, das passiert mir nicht nochmal. Weil die Leute kein Verständnis haben. Dann werden natürlich die Bilder irgendwie nach Deutschland zum Kunden geschickt und der sagt bei Hurricane-Winden draußen irgendwie so, warum hat sie denn eine Hochsteckfrisur? Und ich denke mir so, okay, Variante B, schickt's ihr bitte, hatte sie offene Haare, die senkrecht zu Berge standen und der Rest hat ihr ins Gesicht geweht. Da das ist doch eine Hochsteckfrisur gutes, sehr viel besser. Foto. Und ich habe sie fest betoniert und sie sollte bitte nicht zu nah am Lagerfeuer stehen, weil da ist eine ganze Dose Haarspray drauf.
Oh Gott. Oh Gott. Aber dann habt ihr auch, die beschweren sich, ne?
Genau.
Ich habe gerade auch überlegt, Haarsachen nehme ich gar nicht. Ich habe jetzt hier noch ein kleines Zopfgummi mitgebracht. Das ist auch so ein bisschen aus so einem Schwimmstoff.
Genau.
Und das finde ich ganz cool, wenn du dann halt ins Wasser gehst.
Das trocknet halt auch mega schnell. Das ist mega cool, ja.
Weil das finde ich immer das Ekligste, wenn du dann irgendwie einen Dutt hast im Wasser und dann kriegst du das Haargummi nicht mehr raus, weil alles so verklebt ist und so. Aber sonst bin ich da auch, ich habe mein Glätteisen dabei, tried and trusted, weil ich hier so diese lustigen Wirbel bekomme. Und ich glaube, mehr mache ich da auch nie. Weil meine Haare, wie gesagt, wenn ich am Strand bin, sind die eh immer nass. Entweder weil ich gerade geduscht habe oder weil ich gerade im Wasser war.
Bei Haaren ist es, finde ich, für mich persönlich jetzt noch unproblematischer, seitdem ich sie gar nicht mehr färbe. Weil vorher waren sie halt total abgefuckt von der Struktur. Das sah wirklich immer aus, als hätte ich so ein bisschen Seetang vom Ufer genommen und mir auf den Kopf dekoriert. Deswegen hatte ich da echte Probleme, dass das eben halbwegs gut aussieht. Aber jetzt mittlerweile, seitdem ich die nicht mehr färbe, ist mir alles herzlich egal.
Ich muss nur sehr, sehr viel Pflege mitnehmen, weil, als du es gerade gesagt hast, war ich so, oh Gott, Flashback, Panik. weil meine Haare reagieren super krass auf Wasser. Mhm. Also wenn das Wasser irgendwie anders zusammengesetzt ist, flippen die immer total aus.
Da stelle ich mir jetzt gerade so Leute vor, so, okay, diesmal setzen wir das zusammen. Wie gefällt dir das so? Ach, es reicht. Für die Urlauber reicht.
Für die Urlauber. Das Hotel kriegt das und das Hotel kriegt das. Nee, und als ich das erste Mal auch in Thailand war, war ich überzeugt, dass nach dem Urlaub meine Haare, die ungefähr ja über Brust waren, so locker auf knapp übers Ohr gekürzt werden müssen, weil das ein Filzbord.
Ach du Scheiße.
Es war so schlimm. Und ich komme nach Hause, wasche mir zum ersten Mal die Haare und meine Haare sind so, never mind. Wir sind wieder pflegeleichter. Ich möchte jetzt nicht sagen,
weißt dass du, woran es liegt? War da so viel Chlor im Wasser?
Ich glaube, da ist irgendwie Chlor oder Kalk oder was auch immer da drin ist. Und das finden sie nicht cool. Seitdem ich das weiß, habe ich immer so viel Haarkuren und nochmal Leave-In-Conditioner und sowas dabei. Ich glaube, das ist dann eher das, wo mir Platz im Koffer weggeht.
Ja.
Und dann brauche ich halt lieber hier einen Multipurpose-Lippenstift oder sowas. Ja. Weißt du? Aber nee. Ja. Man fühlt sich auch so blöd. Wenn deine Haare die ganze Zeit im Urlaub blöd sind, und bei allen anderen toll.
Aber das ist so lustig. Das ist auch, glaube ich, was Menschen im Urlaub sagen. So, also bei dem Wasser hier sind meine Haare ganz anders. Ich habe ja ganz richtig Wellen. Aber ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, was du generell vor Ort an Luftfeuchtigkeit vorfindest. Voll. Und ob du jetzt irgendwie viel ins Meer hüpfst, das ganze Salzwasser. Da musst du ja auch irgendwie dreimal shampoonieren, dass du das aus deiner Haarfülle überhaupt rausbekommst und so.
Ich war mal auf Island und...
Oh ja, das Wasser da ist natürlich die hellste Freude. Ja. Das kann man sogar riechen, Leute.
Genau, und wir waren dann auch in der Blauen Lagune natürlich und alle Isländer sind da einfach reingesprungen und haben das wie so ein Pool benutzt. Und ich war dann auch sehr klein, habe das natürlich dann gerne auch gemacht wie die anderen Kinder. Dumm nur, dass die Haare scheinbar anders beschaffen sind.
Nee, die machen sich alle diese Kur vorher rein. Hast du das noch gar nicht gesehen? Du kriegst es sogar gesagt eigentlich, weil wenn du da reingehst, dann kriegst du mit, dass die sich da alle dieses Zeug reinschmieren.
Hatte ich nicht drin. Und ich hatte so verfilzte Haare, dass meine Mutter... den Rest des Urlaubs damit beschäftigt war, mir eine Strähne pro Tag da rauszukämmen, weil ich nur noch geschrien habe vor Schmerz. Weil ich hatte eigentlich einen Dread.
Um Gottes Willen, das heißt, du hast nicht die besten Erinnerungen daran.
Doch, der Rest war super, also ganz ehrlich. Aber, also beziehungsweise auch in der Blauen Lagune bis zum Moment in der Dusche war super.
Ja.
Und ja, das war richtig fies.
Ja, wahrscheinlich hätte es ein einfacher geflochtener Zopf getan oder so.
Ich glaube, den hätte ich dann nicht mehr entflochten bekommen.
Ja.
Ich glaube es wirklich.
Das ist das jetzt auch vollkommen egal, das ist Retro-Problemlösung, aber trotzdem denke ich gerade so, bin ich froh, dass ich Söhne habe. Ich hatte dieses Problem einfach noch nie.
Wirklich?
Ich hatte einmal das Problem, dass sich mein kleiner Sohn die Haare selber geschnitten hat, weil er der Meinung war, es könnte mal wieder an der Zeit sein, dass er auch irgendwie einen Fassonschnitt braucht. Und dann hat er da die Schere angesetzt und kam in die Küche und ich dachte mir so, irgendwie sieht sein Gesicht schief aus, bis ich gemerkt habe, nein, einfach die Pony-Partie ist schief. Und er hat es aber so kurz vorne abgeschnitten, dass es keine andere Möglichkeit mehr gab, außer sie ihm komplett weil er hat sich richtige Löcher halt reingeschnitten. Oh. Und das kannst du auch nicht angleichen. Also wie willst du das angleichen? Er hatte Tonsuren an den seltsamsten Stellen und deswegen konnte ich da nichts anderes als den Langhaarschneider irgendwie ansetzen. Und das Gute ist ja, bei so einem kleinen Jungen sieht das ja auch total niedlich aus. Bei einem Mädchen ist das eine andere Nummer, da kannst du nicht die Haare abrasieren. Also kannst du schon, aber
wir waren
kommt ein bisschen darauf an, wie so politisch auch unterwegs ist. Aber im normalen Fall würde ich sagen, ist es nichts. Von. Ich habe mir übrigens einen Tag vor meiner Einschulung habe ich mir eine Haarspange aus dem Haar geschnitten. Ich hatte ganz lange Haare und habe dann oben einfach die Haarspange rausgeschnitten, weil die nicht rausging. Und dann mussten wir noch ganz schnell zum Friseur und dann hatte ich auch so einen ganz beschissenen Fokuhila bei meiner Einschulung.
Ja, guck, und jetzt ist wieder modern.
Ja.
Also wirklich ohne Witz,
ich wäre jetzt total im Trend.
Hart.
Ja. Hatte einen roten Lackgürtel und den schlimmsten Haarschnitt auf der Welt.
Wie Miley Cyrus.
Nein, genau, Gott, oh Gott. Genau, wirklich. Ich sah wirklich aus wie Miley Cyrus, nur mit weniger Make-up und mit einer helleren Stimme.
Ich hoffe beides. Ja, das wäre jetzt irgendwie mit der Einschulung ein bisschen krass, wenn du dann ihr Cat-Eye da auch noch gehabt hättest.
Ja, für Frankfurt nicht unvorstellbar. Wir waren ja wild unterwegs. Aber ansonsten, genau, ich habe die Miley Cyrus bei meiner Einschulung gepult, so to say. Aber genau, im Urlaub Haare, schwieriges Thema, deswegen immer well equipped. Oder vielleicht sollte man auch so einen Travel Guide für Beauty Junkies machen, dass man sagt so, Leute, wenn ihr da hinfahrt, dann braucht ihr mindestens ein wasserlösliches Silikon, um das nochmal auseinanderzukriegen. Bitte lasst die wasserfreien Conditioner zu Hause, das hilft vor Ort nichts.
Das wäre eigentlich echt ganz cool. Oder einfach Alarm, Badekappe aufziehen.
Alarm.
Alarm.
Alarm!
Ja, dann kommt dann so ein Diu, Diu. Wird super.
Alarm, dem Menschen von der Blauen Lagune zuhören, Ausrufezeichen. Der sagt's ja.
Ich glaube, das war auch so eine kleine Sprachbarriere einfach.
Ja.
Das ist halt auch mal wieder das Ding. Das wird dir zwar gesagt, aber halt dann irgendwie, wenn auf Englisch, was ist, wenn du es halt nicht kannst auf Englisch?
Ja.
Plus, du musst ja auch immer den Akzent des anderen verstehen. Da bin ich ja in manchen Ländern...
Ich meine, da warst du ja eh ein Kind. Das heißt, du hast dich wahrscheinlich auch nicht gefragt, so, warum langen die alle in diesen Topf und machen einmal den hier? Du dachtest dir so, ich bin nicht in der Kirche. Und bist so vorbeigegangen, so. Oder du hast gesehen. Das Ding
genommen und dich damit bekreuzt. Das ist wahrscheinlich. Ein bisschen Weihwasser überall.
Ja.
Ja. Classic. Was macht denn sonst im Schwimmbad?
Aber wo würdest du jetzt sagen, nimmst du wenn du jetzt so, sag ich mal, eher weniger Make-up einpackst, was braucht in deinem Koffer den meisten Platz, wenn du wegfährst?
Schuhe, weil ich Schuhgröße 42, 43 habe.
Und du meinst, bist du diese Hausboote dann irgendwie in den
Ganz Koffer? Ehrlich, wenn ich nur einen Handkoffer, also so diese kleinen fürs Handgepäck mitnehme, lege ich da zwei Paar Nikes rein und dann ist der voll. Also es ist wirklich absurd, wie viel Platz sie einnehmen. Deswegen gucke ich da auch immer, was kann ich irgendwie weglassen und so. Und ansonsten, ich overpacke hardcore an T-Shirts.
Was war dein größter Beauty-Fail, wenn du an deine Reisen zurückdenkst? Was war das Schlimmste, was dir jemals mit Beauty passiert ist, irgendwo in einem Land vor Ort?
Ich war mal auf einer Pressereise und dann habe ich ein Pink-Eye bekommen. Aber nicht ein richtiges Pink-Eye, nur alle dachten, ich hätte ein Pink-Eye, also Bindehautentzündung. Aber es war halt wegen der Klimaanlage die ganze Zeit, im Auto und überall. Das hat mein Auge gar nicht gekonnt. Und wir hatten halt nur noch so schicke Dinner und sowas. Oh, das heißt, ich hatte halt überall, meine Haare waren süß, mein Kleid war toll.
Oh Gott.
Und sonst sah ich halt irgendwie aus, als würde ich dir gleich irgendwie eine Krankheit anhängen. Das war so ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, weil du, also ich habe natürlich dann auch ein bisschen mehr Beauty mitgepackt, weil ich wusste, wir haben halt wirklich krasse Dinner und sowas. Das konnte ich dann halt auch irgendwie alles in die Tonne kloppen.
Aber das ist doch auch in unserem Job, wenn wir so reisen und dann vor Ort eben auch direkt fabulous aussehen müssen, weil Fotos mit irgendeinem Star gemacht werden oder sowas. Das ist ein unfassbarer Druck. Und wenn du da spürst, wie es an der Lippe bitzelt oder ein Pickel entsteht oder dein Auge rot wird, es ist so scheiße. Das heißt auch gar nicht, dass man selbst oberflächlich ist, aber diese Welt erwartet das von einem, weil die gucken einen ja dann auch alle an. So.
Voll, das fällt mir nämlich gerade ein. Ich hatte auch noch, ich fühle mich ja dann auch irgendwie immer blöd. Ne? Ja. Also man fühlt es ja auch so, dass mein Auge tränt jetzt zum Beispiel auch gerade wieder und ich merke das und ich denke die ganze Zeit, dein Kopf vielleicht mehr an die Wand, damit das keiner sieht. Und ich war mal, bin ich von Hamburg nach London geflogen und davor in Hamburg war auch noch eine Verleihung und von einem Award und sowas. Das heißt, ich musste da auch irgendwie gut aussehen und so. Und mein ganzes Gesicht war so, ja, das war jetzt für den Abend okay und jetzt am nächsten Tag wäre es irgendwie schön, wenn du halt heute keine Produkte drauf machst. Konnte ich natürlich nicht. Das heißt, ich habe mich irgendwie um 5 Uhr morgens geschminkt, so dass ich dann hoffentlich okay aussehe in London. In London, mein komplettes linkes Auge angefangen zu drehen, die ganze Zeit.
Oh Gott.
Ich mich komplett verfranst, komme auch super, super spät in meinem Hotel an, muss dann auspacken, einchecken, andere Reihenfolge, einchecken, auspacken. Was machen Sie in der Lobby? Also
duschen.
Nee, und hab dann versucht, das nochmal irgendwie ein bisschen zu fixen, aber sobald dein Auge dreht, da hält ja nichts mehr.
Nichts.
Das heißt, ich habe mich dann hier so halb abgeschminkt, wieder komplett neu drauf geschminkt, sah natürlich auch aus wie so ein Flickenwerk, bin dann rübergerannt und so quer über die Straße, es war eigentlich nicht weit, laufe raus, mein Auge tränt,
oh Gott,
wie bescheuert. Ja, und ich saß dann diesem Popstar gegenüber mit theoretisch einem blauen Auge, weil halt alles vermischt ist. Meine Wimperntusche hing keine Ahnung wo. Also alles war so dramatisch. Und komischerweise habe ich vergessen, nach einem Foto zu fragen.
Ja, aber ich hatte das auch schon, dass ich dann gar kein Foto machen wollte.
Nee.
Und dann aber der Star gesagt hat so, hey, let's do a picture. Und mich so in den Arm nimmt. Und ich schäme mich, diese Bilder überhaupt zu zeigen, weil ich mir denke so, okay, dass Celebrities eh immer schöner aussehen als man selber. Fair enough. Aber dass man so viel schlimmer aussieht, it's not gonna happen. Also man ist ja nicht eitel, aber man muss es ja auch nicht übertreiben.
Nee, vor allem, das ist ja dann auch immer noch, das wird dann abgedruckt oder wird online gestellt in einem beruflichen Kontext. Weißt du, meine schlimmen Promi-Fotos, die ich gemacht habe mit meiner Lieblingsband, muss ja keiner sehen.
Ja.
Da halt ich
das ist, das wäre mir auch voll egal. Aber wenn du halt als Journalist oder so unterwegs bist, und ich meine, ich als Make-up-Artist, da stand es ja eh nie zur Debatte, da würdest du nie nach einem Foto fragen. Das ist einfach nur grottenpeinlich, weil du möchtest ja so eine auf Augenhöhe Stimmung erzeugen. Und wenn du dann nach einem Foto fragst, dann ist das eigentlich schon, bist du eigentlich schon total raus. Das würde die auch wundern, weil die dich ja eher so auf Freundschaftsniveau treffen wollen.
Voll.
Aber als Journalist wird es ja immer so fürs Impressum vorne verlangt, dass es dann irgendwelche Bilder gibt. Und da ist es schon echt teilweise vogelwild. Oder auch so, wenn du stundenlang auf den Menschen gewartet hast, dann hast du dein Interview, die 3 Sekunden, dann baut sich ein Fotograf auf, macht dieses berühmte Bild, dann rennen die Make-up-Artisten und Hairstylisten nochmal zum Celebrity, der wird nochmal volle Kanne aufgefresht, steht dann so da, kriegt im Zweifel noch genau die Windmaschine ab und du stehst dann irgendwie.
Aber wenigstens macht es bei dir ein Fotograf. Ich muss das immer. Also ich habe die schlimmsten Fotos mit dem Selfie, ne? Und dann wollten sie auch nicht aus ihren kleinen dunklen Kabuffs da kommen, mal ein bisschen in die Lichtquelle. Also schlimm gibt's da Dinger.
Ich
aber die sehen trotzdem immer fabulous aus.
Das Glück, dass ich immer jemanden anders, ich glaube, ich habe 3, 4 so Selfies machen müssen oder sowas. Ansonsten, und ich muss sagen, dass ich teilweise sogar auf den Selfies besser aussah, weil das war dann irgendwie so eine nette Momentaufnahme, die sich auch erklärt hat. Aber auf diesen gestellten Bildern, wo man dann so, ja, jetzt dreh dich nochmal ein bisschen ein, dann stehst du so daneben und siehst halt wirklich aus, als wärst du das Vorherbild von dem Celebrity neben dir. Und davor war halt nicht so viel los im Gesicht. Dann hast du auch meistens zu wenig Make-up drauf und dann kommt dieses
Flashlight. Oder zu viel. Ich habe auch eins mal mit einem Model gemacht. Und sie ist auch beautiful und ist halt so eine Naturschönheit. Und ich sehe halt aus, als wäre ich Chers Tochter, weißt du, so mit hier noch ein Cat-Eye und da noch dies und jenes und bla. Und
ich dachte, meine Haare sind viel zu viel. Chers Tochter.
Ja,
ich finde, dafür musst du dich auch nicht schämen.
Aber auf dem Foto sieht es halt schon auch so, oh, she tried.
Real hard. Ja, real hard.
Und sie ist halt so effortless und ich bin so, bin ich cool?
Ja, aber das Schlimme ist ja auch, nicht jedem Menschen steht es, effortless zu sein.
Das stimmt.
Das heißt also, wenn ich jetzt vom Naturell her oder von der Persönlichkeit eigentlich jemand bin, der wenig Make-up mag und eigentlich auch gerne natürlich ist und ich stelle mich jetzt neben so ein, ich sag jetzt mal, Model, das Ende 12 ist und nur ein Glow auf den Wangen hat, dann sehe ich halt auch aus wie Ozzy Osbourne neben der.
Und was er auch nicht vergessen darf, also gerade auch, ich meine, wir gehen jetzt ja gerade nochmal von diesen Selfies, die man auf den Reisen machen muss, ne? Aber du musst das ja auch so schminken. Wie gesagt, ich musste mich manchmal um 5 Uhr morgens schminken, damit ich um 10 Uhr abends dieses dumme Foto bekomme, beziehungsweise Interview.
Ja.
Und da möchtest du ja auch nicht irgendwie aussehen wie der Letzte. Das heißt, du musstest auch dein Outfit darauf abstimmen, dass du so viele Schweißflecken sammeln kannst aus Stress, weil du irgendwas nicht findest, weil du... Das war, oder dich auch mal bekleckern kannst, oder keine Ahnung, weißt du, an dem Tag geht immer alles schief. Es ist immer echt, echt krass gewesen. Also Outfit-technisch, Haartechnik.
Und das, was ich so heftig finde, und vielleicht kannst du das ja auch bestätigen, wenn du dann mit deinem Make-up, das du um 3.50 Uhr irgendwie in einem dunklen Hotelzimmer in Lissabon gemacht hast, danach dann irgendwie nach Paris weitergereist bist und dann hast du eben um 17.30 Uhr dein Interview, siehst mittlerweile aus, als wärst du jenseits von Gut und Böse unterwegs und dann läufst du diesen Flur zum Hotelzimmer des Stars, den du gleich interviewen wirst, entlang. Und in diesen Momenten denke ich mir immer, ach, weißt du was, scheiß doch drauf, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Hast du mal gesehen, wie ich aussehe? Die Fragen, die ich mir überlegt habe, sind auch blöd. Ich gehe jetzt, können mich mal alle am Arsch lenken. Das habe ich jedes Mal, bevor diese Tür aufgeht. Und dann steht da dieses Sweetheart oder dieser Typ, der dich mit dem breitesten Grinsen empfängt. Und dann denkst du dir so, ich liebe meinen Job. Und diese Amplitude zwischen, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ich muss hier um 3.50 Uhr aufstehen, nur für diesen Scheiß. Und dann geht die Tür auf und du bist so, da. Und 2 Sekunden später bist du in love und liebst deinen Job und liebst alles und besonders den Menschen, der dir gegenüber sitzt. Und
ich habe bei Interviews auch, also ich hasse das ja auch immer, nicht zu wissen, wohin ich muss und sowas. Ne? Und dann bist du in einer fremden Stadt und super, super stressig. Und das war für mich, wie du gesagt hast, vom tiefsten Low zum highest High hattest du alles innerhalb von einer halben Stunde gefühlt. Und ich habe es gleichzeitig so gehasst jedes Mal und so geliebt, dass wie so eine kleine Droge, ne? Wer macht das nächste Interview? Ich. Obwohl du gerade irgendwie vom Nervenzusammenbruch kurz beim letzten standest. Ja, so. Das ist echt verrückt. Aber ja, ich finde das halt auch krass, wie viel Druck dann auch auf die Leute, die Interviews führen, gemacht wird. Gerade wenn du halt auch eine Frauenzeitschrift oder irgendwie sowas Beauty-mäßiges repräsentierst, dass du dann das irgendwie hinkriegst.
Magst du das kurz beschreiben, dass unsere ZuhörerInnen auch verstehen, was genau du meinst? Meinst du jetzt eher so der Druck, etwas rauszukitzeln aus dem Star?
Beides natürlich. Also du musst irgendwie angeknipst sein ohne Ende, aber du musst ja auch irgendwie die Marke repräsentieren und so. Und denen ist ja egal, ob du jetzt schon seit 10 Stunden wach bist und das machst. Ne? Ich meine, die kriegen ja immer ihr Puder danach gemacht und so, das sieht super aus. Aber wie du dich eigentlich darauf vorbereiten musst, ist ja von Chefredakteur bis da, egal, du musst halt abliefern und das ist echt, echt krass. Also fand ich immer sehr stressig.
Hatte immer diese wahnsinnigen Stressmomente bei Interviews, wenn die nichts erzählen wollen. Wenn jede Frage im Prinzip so abgetan wird, dass du denkst so, boah, das hätte ich jetzt auch im Netz recherchieren können, gib mir doch irgendwas, aber jemand so komplett die Mauern runterlässt und einfach nichts sagen mag. Gerade bei so Pop-Starlets der, ich sag jetzt mal 2000er-Ära, ohne einen Namen nennen zu wollen, hatte ich das ein paar Mal, dass du das Gefühl hattest, das ist so aalglatt und du hast jetzt zwar 15 Minuten gesprochen, aber du hast gar nichts gesagt. Und wie soll ich daraus denn jetzt eine knaller Geschichte? Weil die Geschichten sind ja vorher zugesichert. Es fliegt dich niemand nach L.A., damit du da 15 Minuten mit irgendeinem Superstar in einem Zimmer hockst und du kommst nach Hause und dann entsteht da nichts draus. Du musst da eine Geschichte draus machen. Und wenn dir jemand gar nichts erzählt, außer maybe, sometimes.
Aber ich habe da auch schon mal zurückgeschrieben, so ich habe null Fragen beantwortet bekommen. Sorry. Und dann sind die nämlich komplett ausgeflippt und dann haben sie mir noch irgendwie andere Interviewantworten zugeschachert.
Ja, hat sie wahrscheinlich dann irgendwie schnell die PR-Frau.
Genau, irgendwas zusammengeschrieben, mir egal, woher die es hat. Aber
als ich ein Kind war und mein Vater und überhaupt.
Ich weiß, ich habe nichts faktisch in der Hand.
Ja, ich meine, ich denke mir halt immer so, wenn du ein Star bist, du musst ja nicht dein Privatleben teilen, aber zumindest so ein paar Anekdoten vom Dreh, vom Set, wie der Song entstanden ist. Genau. Fragt uns doch endlich mal was über unsere Kindheit, Leute. Jetzt reicht's.
Excusez-moi.
Ja, ich bin auch immer ganz erstaunt. Ich gehe mit den fettesten Shades vor die Tür, damit mich keiner erkennt. Und dann erkennt mich keiner. Auch ohne die Sonnenbrille. Oh, was ist denn los? Im Supermarkt, wenn jemand mich fragt, ich so, ja, ich bin das, wir können eins erzählen. Ach, sie wollen nur den Quark. Okay, Entschuldigung.
Aber ich sag's ja, das liegt nur an der Maskenpflicht, weißt du? Sonst würde man dich überall erkennen, aber Shades und Maske ist zu viel.
Ich soll eine Maske tragen mit, ich bin's
ich
wirklich.
EDC. Keine Autogramme.
Doch, bitte. Oh, ich hatte mal so einen lustigen Moment, auch am Flughafen. Mein Onkel ist der härteste Semino Rossi-Fan. Semino Rossi ist ein Schlagerstar. Und ich kannte den halt nur von den ganzen CD-Covern von meinem Onkel. Überall in der Wohnung Semino Rossi. Und er erzählt mir auch immer, also wenn ich mal saug, dann lege ich mir einen Semino Rossi auf und dann macht's gleich doppelt so viel Spaß. Auf jeden Fall, Semino Rossi steht im Duty-Free-Laden am Flughafen. Und ich meine zu dem Stylistenkollegen noch so, lustig, da ist Semino Rossi, mein Onkel ist so ein harter Fan. Und dann sind wir halt weitergegangen und dann meinte er so, frag ihn doch nach einem Foto oder sowas für deinen Onkel. Auf jeden Fall habe ich gemeint, nein, das mache ich nicht. Die Leute, ich weiß ja, wie hart genervt die auch immer sind, wenn sie ständig angequatscht werden. Und dann hat er mich aber überredet und meint so, ey, komm, das wird deinem Onkel wirklich alles bedeuten, wenn du da hingehst. Dann bin ich da in den Laden gegangen und habe gemeint, Entschuldigung. Und er schon im Umdrehen griff er so in seine wie heißt denn, in Jacken?
Sakko
wollte ich sagen, aber schon im Umdrehen griff er in seinen Sakko und zog eine Autogrammkarte raus und guckte mich an. Und dabei hat er so eine Augenbraue und er hat so kleine, schwarze, gebogene Augenbrauen. Hat er so hochgezogen und meinte so, wie heißt der denn? Und ich so, wollte eigentlich ein Foto mit Ihnen machen. Ja, aber Sie wollen doch bestimmt auch ein Autogramm. Und ich so, ja. Und dann habe ich halt den Namen von meinem Onkel gesagt. Und ich hatte wirklich noch gar nichts gesprochen. Da meinte er schon, wie die Person heißt, ja. Und dann hat er mir die Autogrammkarte da ausgestellt und wir haben ein Foto gemacht und das habe ich dann damals, und das war noch so vor der wilden WhatsApp-Zeit, habe ich das irgendwie dann per E-Mail an meine Tante geschickt und mein Onkel hat sich ausgedruckt und laminieren lassen und hat das monatelang in dem Restaurant, wo sie Stammgäste sind, immer wieder, habe ich Ihnen eigentlich schon das Bild von meiner Nichte mit dem Semino Rossi gezeigt? Und immer wurde dieses laminierte Bild, ging durch den ganzen Ort, wo die beiden wohnen. Ich war der super Superstar in der Kurschenke, beim Wienerwald, in jedem Restaurant da war ich bekannt wie ein bunter Hund. Die Kosmetikerin hat auch gemeint, so sagen Sie mal, zeigen Sie doch nochmal das Bild mit dem Semino Rossi. Und das ist die lustigste Begegnung und vor allen Dingen die ertragreichste auch, weil die hat wirklich an anderen Menschen sehr gefreut.
Ich finde es auch süß, dass er so einfach, ja, zack, bumm. Also schon
der war
richtig
cute.
Business.
Der war super cute.
Der wusste,
cute,
was die Leute von ihm wollen. Ja. Er war vorbereitet.
Ja, und ich glaube, du, ganz ehrlich, für wen machst du es denn? Du machst es doch, weil du etwas mit Menschen teilen willst. Und als Celebrity teilst du dich halt auch mit den Menschen. Und dann ist das total in Ordnung. Und ich habe da auch schon Celebrities mitgekriegt, die ganz anders waren, die richtig, richtig ätzend zu ihren Fans sind, wo ich mir dann immer denke, ja, aber ohne die wärst du halt nicht da, wo du bist. Überleg dir das doch mal.
Voll.
Dann wärst du ein Dude, der Musik macht in der Garage.
Ich verstehe halt so beide Seiten. Musst du sie beim Essen ansprechen? Nein.
Nein, aber vor allem halt musst du irgendwie durchs Restaurant rufen, Schweini, Schweini. Und ich denke mir so, lass ihn doch eben in Ruhe.
Ja. Mein größtes Selbstbeherrschungsmoment war, ich war der größte New Angels-Fan und Jessica Wals von den New Angels hat im selben Ressort Urlaub gemacht wie ich.
Du meinst im Hotel?
Ja, Ressort. Ja, es war so ein Club-Urlaub, okay, weißt du? Und ich habe sie die ganze Zeit nicht angesprochen, weil ich dachte, sie ist jetzt auch, also sie ist gerade im Urlaub von ihrem Job und ihr Job ist toll zu sein. Und dann habe ich sie mal auch in Ruhe gelassen, aber ich bin die ganze Zeit, hallo. Also das war sehr nervös
das für mich. Und sie so, Gulasch, oh, Mist.
Genau. Ja, sie waren auch mal gleichzeitig auf Toilette. Das war, ich konnte nicht aus der Kabine, als sie dann Hände waschen war, das wäre zu viel gewesen. Ja.
Ich habe neulich, ja, cool. Bei TikTok gibt es ja immer Leute, die so in Celebrity-Begegnung teilen. Und da habe ich neulich die krasseste Geschichte gehört, die ich, glaube ich, jemals in dem Segment gehört habe. Da hat ein Typ gesagt, dass er mit seiner Freundin zum Jahrestag in einem schickeren Restaurant in L.A. saß. Und sie hatten eine super schöne Zeit. Und quer durchs Restaurant am anderen Ende saß Leonardo DiCaprio mit seiner Posse. Und die haben irgendwie da relativ laut gefeiert und getrunken. Und irgendwann steht Leonardo DiCaprio auf und geht auf die Toilette und setzt sich auf dem Weg Richtung Toilette kurz an ihren Tisch und guckt die Frau total krass an und sagt erstmal gar nichts und rülpst sie dann an. Und es hat wohl krass nach Pfefferminzschnaps gestunken. Und dann hat er die Frau gefragt, jetzt raten Sie mal, was ich gerade getrunken habe. Und dann meint sie so, Pfefferminzschnaps. Und dann meinte er so, ja. Und dann hat er so gemeint, und was machen wir jetzt noch, wir drei Schönen? Und er war halt wohl clearly besoffen. Aber ich finde es so krass, stell dir mal vor, ein Superstar setzt sich bei dir an den Tisch und rülpst dich an.
Du hast alles im Leben erreicht.
Ich würde auch sagen.
Ich wüsste auch gar nicht, was ich da machen soll. Also bitte, Herr Ober, können Sie mal bitte den Herrn DiCaprio da entfernen?
Ja, er hat halt auch gemeint, so, das ist ja eigentlich eine Sache, die wünscht man sich fast, aber er wäre so unangenehm und so penetrant und so widerlich gewesen, dass er dann seine Freundin verteidigt hätte und ihn gebeten hätte, sich einfach fucking an seinen Tisch zurückzusetzen und abzuhauen, weil sie gerade zur zweiten eine schöne Zeit... Genau, er hat wohl, das, die erste Frage, das habe ich jetzt vergessen zu erzählen, die erste Frage war, do you know who I am? So. Ja, du bist doch der Typ aus der Titanic. Bist du nicht abgesoffen, wäre besser gewesen.
Das wäre die einzige gute Antwort Alter, so, gewesen.
Warte mal, Kate Winslet, wir haben ihn. The Jack is here.
The Jack is
wir,
here.
Wir haben ihn gefunden. Sieht gar nicht so schlecht aus.
Kann
für eine auch? Wasserleiche.
Für eine Wasserleiche, ja. Doch, hat er sich gut rosig gehalten. Gell? Die hätten zusammen auf die Tür gepasst. Größter Filmfehler des Lebens.
Ja, da darf man ihn auch nicht drauf ansprechen, weil er das wohl auch erwähnt hat.
Dass er darauf könnte?
Ja, er hat es wohl bei den Dreharbeiten erwähnt, so von wegen, Leute, es wird einen Shitstorm geben, wir passen da locker zu zweit drauf. Aber niemand wollte auf ihn hören.
Ja, der war vielleicht noch zu unbekannt und konnte noch nicht Leute mit Pfefferminzschnaps ins Gesicht rücken. Das Level an Fame hat er noch nicht. Intimidating.
So, hier noch eine letzte Abschlussfrage, ja, bevor bitte. Wir dann auf die wilde Fahrt starten. Du in den Urlaub, ich auf den Job. Was kommt immer mit? Wenn du alles weglassen musst, was muss mit?
Wenn wir es mal ganz, ganz simpel runterbrechen, dann immer der Sonnenschutz fürs Gesicht.
Ja, ist bei mir auch so.
Ende. Ja. Gut, das war's jetzt. Tschüss.
Sonnenschutz. Und ganz wichtig an dieser Stelle, sei nochmal gesagt, bitte regelmäßig austauschen. Lichtschutz zerfällt, also die Filter zerfallen, teilweise auch in etwas ungute Substanzen. Das ist einfach so. Also take care und immer schön auffrischen. Nicht länger als eine Saison verwenden, selbst wenn die Flasche noch halb voll ist, was überhaupt nicht sein sollte, wenn ihr euch regelmäßig und gut eincremt.
Zwei Finger, oder?
Zwei Fingerlänge, nur fürs Gesicht. In diesem Sinne, ich räume jetzt mal auf, 2 Stunden.
Ich helfe dir nicht.
Nicht,
ja,
du
ja, genau.
Mir bitte nicht.
Chill.
Und wir sehen uns nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle, Schüsseldorf.
Tschüssikowski. Hab ich dich gewunken?